in meinem Lieblingscafé.
Wo wir auch geheiratet haben übrigens.
Genau.
Letztendlich.
Im Jos Fritz Café. Wenn ihr mal nach Freiburg kommt,
kurz mal Werbung machen.
Genau.
Das Jos. Das Jos. Lieblingscafé für Queers in Freiburg. Das Jos ist queerfreundlich, weil es täglich Raum für queere Menschen zur Begegnung und Raum für queere Ausstellungen, Veranstaltungen und Partys bietet. Das Jos zeigt die Regenbogenflagge nicht nur während des Pride-Monats, sondern jeden Tag.
Für linke, alternative und queere Szenen in Freiburg ist das Jos Fritz seit seinen Anfängen ein wichtiger Bezugspunkt. 1975 wird die Buchhandlung eröffnet und begreift sich als politisch, als Teil einer literarischen Gegenkultur und als Ort für allerlei linke Aktivitäten. Dieser Anspruch steckt auch im Namen. Jos Fritz war im 16. Jahrhundert Anführer von Bauernaufständen gegen die Ausbeutung und Unterdrückung durch Adlige. Ende der 70er Jahre ist das Jos Fritz das Zentrum der linksalternativen Szene in Freiburg. Und auch queere Personen und Gruppen nutzen den Ort schon lange, zum Beispiel in den 70er Jahren die Gruppe Freischwul. Im Buchladen gibt es seit vielen Jahren ein schwul-lesbisches Bücherregal, das heute auch Literatur zu Trans- und Geschlechterthematiken bereithält. Und im Café findet jahrzehntelang zweimal im Monat ein schwul-lesbisches Freitagscafé statt. Aber vor allem ist das Jos, Buchladen und Café ein Ort der alltäglichen queeren Begegnung. Lena erzählt im Hinterhof, wo normalerweise der Kaffeebetrieb läuft, was das Jos für sie bedeutet.
Hier ist eigentlich so eine Schaukel. Da sitze ich eigentlich total gerne drauf und trinke eine Tannenlimo mit dem wenigsten Biergehalt der Welt. Und genau, lass es mir gut gehen, gerade wenn die Sonne scheint. Und ich finde, hier kann man halt irgendwie alles machen. Also ich war hier schon in größeren Gruppen, eben mit meiner Crew, die hier öfter rumhängt, wo wir halt alle Frauen oder nicht-binäre Menschen sind, die halt auf Frauen stehen mitunter. Und es ist eigentlich voll cool, sich eben hier zu treffen. Und ich finde, hier kann man sich auch mal lauter unterhalten oder halt unterhalten wir uns halt lauter wie jetzt in anderen Establishments oder wenn wir in anderen Cafés oder so sind, dann sind wir immer, also wir flüstern jetzt nie, aber es fällt einem halt bewusster auf. Also wir sagen dann immer, oh, wenn wir jetzt irgendwie in einem anderen Café ist, was jetzt nicht das Jos ist, sagen wir immer, wir queeren das Café, weil wir halt so laut sind oder, keine Ahnung, halt über uns reden und übers Lesbischsein reden teilweise. Und dann queeren wir das, aber hier, denke ich, müssen wir das nicht queeren. Also ich finde einfach cool, was für verschiedene Möglichkeiten der Raum bietet. Also zum Beispiel, wenn Partys hier drin sind, dann ist es im Sommer hier so warm, dass ich das Gefühl habe, ich kriege einen Zusammenbruch. Aber ich bleibe trotzdem drin. Also ich bin auch nicht die Person, die rausgeht. Ich denke so, wenn, dann sterbe ich jetzt hier. Genau, finde ich einfach cool, wie viel man draus machen kann. Ja, wie zu Hause man sich hier fühlt.
Vor Corona geht Lena auch öfter zur Bar 3, einem Kneipenabend nur für Frauen, der hier seit vielen Jahren einmal im Monat stattfindet.
Was ich hier auch immer schön finde, ist, dass man halt doch auch mal mit älteren Leuten sich mischelt. Gerade zum Beispiel bei der Bar 3, wo dann eben auch, hier war auch mal eine Dozentin bei mir, hat man versucht, sich irgendwo anders hinzugucken. Genau, das ist halt einfach cool, sich einfach hinzusetzen, ein Bier zu trinken und irgendwie zu spüren, wie voll der Raum ist und wie viele Leute sich irgendwie mit der Veranstaltung identifizieren. Ich war zum ersten Mal halt total baff, wie voll es war und auch wie viele Altersgruppen dann da sind und auch wie große Freundesgruppen.
In den Erzählungen queerer FreiburgerInnen früher und heute wird immer wieder deutlich, wie wichtig für sie Freundschaften sind. Queere Geschichten drehen sich oft nicht so sehr um Liebschaften, Dates, Sex und Beziehungsdramen, sondern vor allem auch um das Ankommen in queeren Communities und um das Knüpfen von engen Freundschaften.
Mir war das immer wichtig, dass eben, weil ich mich ja so identifiziere, das von anderen mitzukriegen und mich mit eben Gleichgesinnten zu umgeben, mit denen man eben genau darüber auch reden kann. Also wie man das ausgestaltet, das kann man ja auch verschieden ausgestalten. Deswegen. Und ich finde es halt auch interessant, was sich da zwischenmenschlich halt auch zwischen FreundInnen entwickeln kann. Also nicht, dass sich da eine Liebesbeziehung draus entwickelt, aber man ist ja teilweise also mit ein, zwei schon so eng, dass man sagt, es ist jetzt was, wo man sich schon Sachen geben kann, die man vielleicht auch von der Beziehung erwartet. Also Körperkontakt, Kuscheln, enge Gespräche, sowas. Und das hat für mich auch schon was Queeres irgendwie.
Insbesondere in der Phase des inneren und äußeren Coming-outs spielt die Unterstützung durch FreundInnen für viele eine sehr zentrale Rolle. Phil erzählt, wie er sich nach einem heißen Date mit mehreren Männern zum ersten Mal outet, gegenüber seinen Freundinnen.
Dann saßen wir hier am Tisch irgendwie ganz normal irgendwie die Woche bequatscht und alles. Und irgendwann meinte aber meine eine beste Freundin zu mir, Philipp, was ist denn los? Du bist die ganze Zeit so am Grinsen und so ein bisschen am Rumhuddeln hier auf dem Stuhl. Naja, und dann hat sie mich halt quasi erwischt und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ach, willst du es denn erzählen oder nicht? Und dann hat sie halt gefragt und meinte ich dann so, naja, ich hatte heute einen schönen Nachmittag irgendwie und hattet ihr vorher noch nicht mitgekriegt, aber ich hatte heute einen Vierer mit noch drei anderen richtig heißen Kerlen. Und dann war es halt raus irgendwie und sie haben halt die Kinnlade nicht mehr hochgekriegt. Also sie waren mega erstaunt und überrascht irgendwie, dass ich mit so einer Bombe platze. Haben sich aber mega gefreut natürlich. Wollten dann halt alles wissen. Also wie kam das zustande, was haben wir gemacht und so weiter und wie es für mich auch gewesen ist. Und genau, und dann habe ich halt einfach die Geschichte erzählt, wie das so abgelaufen ist. Und sie haben sich mega gefreut, also fanden das mega cool. Und ich habe dann auch schon irgendwie viel noch von mir erzählt, was mich so bewegt, weil das im weiteren Verlauf dann schon irgendwie dahin ging, dass es ein bisschen zu einer Art Identitätskrise für mich auch geworden ist. Also weil ich einfach ja ganz neue Erfahrungen gemacht habe und dachte, oh Gott, bin ich jetzt schwul oder was ist das jetzt gerade, was mit mir passiert irgendwie? Und da waren sie auch immer an dem Prozess sozusagen mit beteiligt. Also ich konnte da an dem Abend noch gar nicht sagen irgendwie, ich bin jetzt bi oder habe das entdeckt oder wie auch immer. Konnte einfach nur Tatsache, das habe ich erzählt, was so gelaufen ist und dass es richtig cool war und dass ich es einfach weiter ausprobieren werde. Also da waren sie halt grundsätzlich die ganze Zeit auch immer neugierig und ich habe immer wieder erzählt und haben mich da richtig schön begleitet auch. Und so haben wir dann hier quasi den Abend verbracht und plötzlich war das irgendwie zwar erst große Runde, aber irgendwann haben nur noch wir drei da in der Ecke gesessen und getuschelt die ganze Zeit.
Auch in Coming-out-Geschichten aus den 80ern und 90ern tauchen Freundschaften und unterstützende Communities immer wieder auf. Johanna erklärt:
Zuerst habe ich mich bei den Menschen geoutet, die mich gut kennen, meine Entwicklung mitverfolgt haben und bei denen ich sicher sein konnte, dass sie weder besonders überrascht noch in irgendeiner Weise negativ berührt reagieren würden. Bei meinen Freundinnen und Freunden, meiner Schwester und meiner Lieblingscousine. Diese Menschen konnten sich mit mir über meine neue Liebe freuen und mich bei noch anstehenden Beziehungs- und Coming-out-Problemen unterstützen. Das war schon alleine deshalb wichtig, weil ich zunächst noch unsicher war und manchmal ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekam, noch nicht so ganz zu Hause war in diesem Gefühl, lesbisch zu sein. Da hätte ich es nicht ertragen können, mit skeptischen, schockierten oder nicht ernstnehmenden Reaktionen konfrontiert zu werden. Gerade den SkeptikerInnen wollte ich als selbstbewusste Lesbe entgegentreten und das brauchte noch ein bisschen Zeit.
In der Coming-out-Geschichte von Robert und Dieter wird deutlich, wie wichtig einerseits Bezüge zu Personen in ähnlichen Lebenslagen, andererseits aber auch zu erfahreneren Queers sein können.
Von dem Zeitpunkt des Selbstgeständnisses bis zum eigentlichen Coming-out vergingen noch ein paar Jahre. Erst 1990, ich war immerhin schon 23 Jahre alt, sollte es soweit sein. Einige glückliche Umstände brachten den Stein ins Rollen. Ein sehr enger Freund aus der damaligen Zeit gestand mir eines Tages, für mich völlig unerwartet, seine homophilen Neigungen. Ich hatte nun meinerseits keine Hemmungen mehr, ihm über meine Vorliebe für das eigene Geschlecht zu berichten. Und wir fingen daraufhin zaghaft an, erste Schritte zu unternehmen.
Am 1. Mai 90 kam es dann zu einem Schlüsselerlebnis. Ich lag mit Robert an einem Freiburger Baggersee in der Sonne, als wir ein Pärchen am Horizont erscheinen sahen, das Händchen haltend auf uns zusteuerte und dann, gerade noch in Sichtweite, sein Lager aufschlug. Hatten wir uns getäuscht? Nein, es waren tatsächlich zwei Jungs. Sie knutschten und liebkosten sich in aller Öffentlichkeit und niemand der ca. 100 Leute in der Umgebung schien sich daran zu stören. Das war der Knackpunkt für mich. Der Beweis, dass es möglich ist, schwul zu leben. Einen dieser Jungs, Christian, trafen wir dann später in der Mensa und im Uni-Sportzentrum wieder. Er erinnerte sich auch an uns zwei Gestalten mit den rosaroten T-Shirts. Ach, wie waren wir uns damals mutig vorgekommen. Und so kamen wir in ein äußerst aufschlussreiches Gespräch.
Danach ging es Schlag auf Schlag. Christian wurde zu so etwas wie einem Coming-out-Helfer für uns. Und schon wenige Tage nach unserem Kennenlernen nahm er uns mit in die schwule Szene, in Lokale, die wir uns niemals hineingewagt hätten.
Er zeigte uns die Annehmlichkeiten und die Gefahren der schwulen Sub. Er erzählte uns von seinem Coming-out und seinen Erfahrungen und beantwortete unsere drängenden Fragen.
Die meisten sozialen Kontakte, die zum Teil sehr enge, dauerhafte Freundschaften geworden sind, knüpften wir im schwulen Freitagscafé der Rosa Hilfe, im Jos Fritz und im Strandcafé, wo eigentlich immer eine angenehme, familiäre Atmosphäre herrscht. Und wenn man es erstmal geschafft hat, einige Leute kennenzulernen, was uns durch Christians Hilfe recht leicht fiel, kennt man durch eine Art Dominoeffekt bald ziemlich viele und es geben sich, wenngleich natürlich vieles ziemlich oberflächlich bleibt, ab und zu auch sehr tiefe Freundschaften. Einige von meinen heute engsten Freunden habe ich in der Coming-out-Phase kennengelernt.
Weil die Verbindungen mit anderen queeren Personen in einer heterosexistischen Welt so essentiell sind, um mit der eigenen Sexualität und Geschlechtsidentität ins Reine zu kommen und zu ihr zu stehen, gibt es immer wieder Bestrebungen, dafür explizite Räume zu schaffen, zum Beispiel in Form von Coming-out-Gruppen. Seit 1987, 34 Jahre, gibt es nun schon die Rose Kids, eine Jugendgruppe ursprünglich für Schwule und Lesben, heute für alle Queers. Peter erzählt von seinen Erfahrungen in der Anfangszeit der Gruppe.
Wir waren eine lose Gruppe mit einem harten und sehr bunten Kern. Da trafen Menschen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen aufeinander. Viele waren sehr politisiert, junge Studenten, die alternativ orientiert waren. Andere kamen aus den umliegenden Dörfern Freiburgs, wie ich übrigens zu Beginn auch. Für die waren die Mittwochabende eine Pause von dem Druck, dem zumindest ich mich ausgesetzt fühlte. Bei den Rose Kids habe ich gelernt, schwul zu leben.
Doch nicht nur für Jugendliche, auch für sogenannte Late Bloomers, die erst spät ihre Queerness entdecken oder anfangen, sie zu leben, sind Freundschaften essentiell. Martina erzählt, wie ihre Freundin Chris sie bei ihren Coming-out-Schritten begleitet.
In diesen ersten, ich weiß gar nicht, es waren so zwei, drei, vier Wochen, da war wirklich Gefühlschaos pur und ja, Achterbahnfahren at its best. Was da auch noch ganz schön war oder was dazugehört, wenn ich über diese Zeit nachdenke, dann ist es Chris. Das war total süß. Da an dem Montag hat sie mich quasi wie abgefangen, hat gesagt, so, wir treffen uns. Und wir quatschen jetzt erst nochmal und dann sind wir eine ganze Weile spazieren gewesen. Und es war total süß, weil sie hat mich echt nochmal so abgeklopft. Also sie wollte die unbedingte Bestätigung, dass ich jetzt nicht, weil ich Hals über Kopf verliebt bin und weil es für mich gerade nichts anderes mehr gibt als Antje, dass ich mir 100% sicher bin, dass ich das nicht für Antje mache, sondern dass es für mich ist. Also das war so witzig, weil sie hat mich wirklich so mit Fragen gelöchert und am Ende habe ich diesen Satz, auf den sie wohl die ganze Zeit gewartet hat, dass ich gesagt habe, es fühlt sich so richtig an und es tut so gut und es ist der Schritt, den ich schon hätte früher gehen sollen und jetzt kann ich ihn gehen. Und dann hat sie mich gedrückt und hat gesagt, okay, ich glaube auch, dass du ihn gehen kannst. Und das war damals nochmal, ja, total, als wäre da, oh Gott, ich werde schon wieder sentimental, als wäre da so ein kleiner Engel, der auf mich aufpassen will und der sich vergewissern will, dass ich wirklich jetzt nur Dinge entscheide, die ich später nicht bereue und die ich mit voller Überzeugung entscheide.
Freundschaft ist natürlich nicht gleich Freundschaft und die Übergänge zu romantischen und sexuellen Beziehungen können fließend sein. Historisch nennen sich queere Personen häufig Freundinnen bzw. Freunde und die genaue Art ihrer Verbindung bleibt im Dunkeln. Heute versucht die Queer Theory explizit, die Binarität zwischen Beziehung und Freundschaft zu dekonstruieren und monogame, sexuell-romantische Beziehungen von ihrem hohen Sockel herunterzuholen.
In general, we live in a culture that values the romantic or sexual relationship above all others. The monogamous romantic bond is shown as a shining example of connection and what we all should strive for in life. All other relationships, be they platonic, familial or something more nebulous, are made to seem secondary to traditional romance. A heterosexual pairing is held up as the golden ideal, But these same ideas about pairing off and romance superseding all else can sometimes translate to the queer community too.
Queer Theory und oft auch queere Praktiken öffnen den Begriff der Freundschaft und den der Familie. FreundInnen können Familie sein, Familie muss nicht auf biologischer Verwandtschaft gründen, Beziehungen nicht auf Sex. Das Konzept der Queer Platonic Relationship oder queer platonischen Beziehung bringt das auf den Punkt.
The word was coined, defined and redefined by asexual and aromantic people to describe a relationship that is not romantic but emotionally closer than what we generally think of as friendship. The queer part is not about sexuality, but about the queering of our ideas about what relationships look like.
Asexuelle und aromantische Personen sind VorreiterInnen bei der Aufhebung starrer Freundschaft-Familie-Beziehungsgrenzen. Lena, die zu Asexualität forscht und sich auch persönlich damit auseinandersetzt, erzählt.
Das war eben der Ort, wo ich dann eben so dieses Gespräch hatte. Tatsächlich mit der Person, die sich auch als queer geoutet hat. Und mit der habe ich schon länger so ein bisschen so Andeutungen hin und her, dass man sich ja nicht so irgendwie jetzt für feste Beziehungen oder so interessiert. Oder dass es halt einfach ein schwieriger Punkt ist. Also nicht, dass man sich nicht dafür interessiert, aber dass es halt einfach jetzt vielleicht nicht so 0815 einfach ist für einen selber, wie jetzt vielleicht für andere, weil für manche einfach so von außen alles so einfach aussieht und auch Körperlichkeit so einfach aussieht. Obwohl das natürlich, weiß ich jetzt, ist es natürlich nicht. Und B heißt es auch nicht, dass es einfach für einen selbst sein muss, sondern kann ja jeder für sich selbst erfahren. Und ich finde es aber dann trotzdem cool, wenn man dann Leute findet, denen es auch so ähnlich geht. Also nicht nur vom irgendwie Label, sondern auch irgendwie so, hey, ich habe total Schwierigkeiten, mir vorzustellen, halt mit jemandem intim zu sein oder so. Und das man teilen kann. Was ja auch schon wichtig ist, eben nicht einfach nur Sachen so stehen zu lassen, sondern genau über halt Gefühle und Körperlichkeit oder so zu sprechen. Und dann haben wir eben auch schon so über das Thema Asexualität gesprochen. Jetzt nicht in einem absoluten Sinn, aber eben auch, wie das halt hilfreich ist, zu sagen so, hey, das ist voll okay und das kann sich halt auch irgendwie ändern oder eben nicht. Das gibt's und es ist halt gar nicht mal so selten und es bedeutet nichts, es ist kein Weltuntergang. Es ist halt einfach so, dass es normal ist, halt zu zögern oder irgendwie, dass es halt nicht einfach ist. Oder halt nicht selbstverständlich und nicht etwas, wo man komplett nur ein Gefühl entgegenhaben kann. Und es war halt einfach schön, drüber zu sprechen und auch zu wissen, dass eine Person, die man so schätzt, die man als so irgendwie manchmal so als perfekt ansieht, halt auch so fühlt. Und dann kann man selber irgendwie netter auch zu sich selbst sein. Und egal, was noch passiert, dass man sich das gegenseitig erzählen kann und alle Abstufungen davon besprechen kann. Das hat mich auch offener gemacht, eben mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Aber ich glaube schon, dass es nochmal eine andere Dimension hat, irgendwie auf ähnliche Gefühle oder Gedanken zu stoßen. Es ändert sich schon, gerade weil ich das Gefühl habe, es wird halt so Asexualität immer mehr in der queeren Community ausdifferenziert. Zum Beispiel, dass Asexualität und Aromantik halt zwei verschiedene komplette Dinge sind. Aber an sich, genau, finde ich die Community eigentlich da, also jetzt in Freiburg, total lernfähig. Es gibt auch Leute in Freiburg, die sich für das Thema einsetzen und auch ziemlich offen asexuell sind und das finde ich auch total schön irgendwie.
Verknüpfungen, die die gesellschaftlich vorgesehenen Grenzen von Beziehung, Familie und Freundschaft sprengen, sind in queeren Lebenszusammenhängen also weit verbreitet. Ein Grund dafür ist, dass Queers häufig von ihren ursprünglichen Familien ausgestoßen werden. Außerdem können sie weniger einfach selbst biologische Kleinfamilien gründen. Also knüpfen sie andere Arten enger sozialer Bindung. Während Corona zeigt sich jedoch deutlich, dass diese alternativen Bindungen vom Staat nicht vorgesehen sind und nicht mitgedacht werden. In Freiburg und an den meisten anderen Orten in Deutschland gelten zum Beispiel an Weihnachten 2020 Regelungen, die Kontaktbeschränkungen nur für biologische Verwandte lockern. Der Lesben- und Schwulenverband LSVD veröffentlicht dazu ein Statement.
Wir kritisieren, dass so nur leibliche Verwandte als wichtigste Bezugspersonen gelten. Die Idee der heilen Familie ignoriert sowohl das massive Vorkommen von häuslicher Gewalt als auch die mitunter gravierenden Diskriminierungserfahrungen, die LSBTI in ihren Herkunftsfamilien machen müssen und daher mit diesen gebrochen haben. Freundschaften als Wahl- und Ersatzfamilie sind daher für LSBTI essentiell und überlebenswichtig. Ihnen soll jetzt ein gemeinsames Weihnachten verboten werden. Das verstärkt die soziale Isolation von LSBTI. Das kann so nicht hingenommen werden.
Zudem fallen queere Treffpunkte, wie zum Beispiel die Bad 3 im Jus Fritz, während Corona weg. Aber glücklicherweise gehört Online-Organisation schon lange zum queeren Repertoire gegen Einsamkeit.